Umdenken, der Podcast der Universität Münster.
In Deutschland gehören aktuell gut 46% der Bürger der evangelischen oder der katholischen Kirche an. Demnach waren im Jahr 2023 rund 18,6 Millionen Menschen Mitglied in einer der 20 evangelischen Landeskirchen. Den 20 katholischen Bistümern gehörten Ende 2023 rund 20,3 Millionen Menschen an. Als ich das vor einigen Tagen las, dachte ich spontan, unerwartet hohe Zahlen. Ich heiße Sie alle willkommen zum Umdenken zu einer neuen Podcast-Folge der Universität Münster. Ich freue mich über Ihr Interesse. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität. Aber viele von Ihnen werden natürlich bereits ahnen, dass dies nur die halbe Wahrheit ist. Zum Vergleich, 1990 waren 29,4 statt wie jetzt 18,6 Millionen Menschen in der evangelischen Kirche. Bei den Katholiken waren es 28,5 statt 20,3. Ich will Sie jetzt nicht mit vielen weiteren Zahlen durcheinander bringen, aber die beiden folgenden Fakten sprechen ebenfalls Bände. Die Zahl der evangelischen und katholischen Taufen hat sich seit 1991 nahezu halbiert. Und seit 1990 ist die Zahl der Priester von 19.700 auf etwa 11.400 gesunken. Der Trend ist somit auf vielen Ebenen eindeutig und erscheint sich auch fortzusetzen. Unaufhaltsam? Fragezeichen. Oder können die Kirchen noch gegensteuern? Haben sie überhaupt die Kraft und die Ideen dazu? So kurz vor Weihnachten fällt auch auf, dass immer weniger Menschen selbst an den wichtigsten kirchlichen Feiertag einen Kirchenbesuch planen. Viele Deutsche denken offenbar mit Blick auf die Feiertage vorrangig über Urlaubsreisen und die passenden Geschenke nach. Als ich mich auf dieses Thema vorbereitet habe, dachte ich, es wäre jetzt schon schön, mit jemandem darüber zu sprechen, der die Kirche als Amtskirche gut kennt, der aber auch eine gewisse Distanz dazu hat. Und siehe da, ich habe den, zumindest meiner Einschätzung nach, perfekten Gesprächspartner gefunden. Wer ist mein heutiger Gast? Der aus Rheine stammende Professor Dr. Norbert Köster hat in den 80er Jahren an der Universität Münster katholische Theologie studiert. 1992 wurde er zum Diakon geweiht, ein Jahr später zum Priester. Er hat danach einige Jahre als Kaplan gearbeitet, in Sennenhorst und in Warendorf. Danach wechselte er wieder ins Akademische. Er hat sich 2006 promoviert. 2015 folgte die Habilitation. Von 2016 bis 2018 war Norbert Köster Generalvikar im Bistum Münster. Seit November 2019 hat er schließlich die Professur für historische Theologie und ihre Didaktik inne. Norbert Köster kennt somit die Amtskirche von innen, aber er kennt auch den akademischen Zugang. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die Vermittlung des christlichen Kulturerbes, die Frömmigkeitsgeschichte und die Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind, Herr Köster. Willkommen und schön, dass Sie sich für diesen Podcast Zeit nehmen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen.
Herr Köster, ich habe gerade einige Zahlen zitiert. Das waren jetzt keine besonders positiven, aus Sicht der Kirchen natürlich. Geht Ihnen das eigentlich auch persönlich nahe? Sie sind Priester, Sie sind Mitglied der katholischen Kirche natürlich. Oder nehmen Sie das mittlerweile mit einer gewissen professionellen Distanz wahr? Sie sind jetzt an der Universität Münster. Wie geht's Ihnen, wenn Sie solche Zahlen lesen oder hören?
Ja, diese Zahlen höre ich ja schon seit vielen Jahren und insofern ist ein gewisser Gewöhnungseffekt inzwischen da, das kann ich nicht ganz leugnen und trotzdem bleibt natürlich immer eine ja negative Spur hängen, also dass man natürlich denkt, meine Güte, was sind die Gründe dafür und können wir das wirklich eigentlich begreifen, was passiert. Und da kommen wir ja jetzt im Laufe des Gesprächs sicher drauf, das Ganze hat so viele unterschiedliche Facetten. Man hat so unterschiedliche Begegnungen mit Menschen, dass man ständig neu auf dieses Thema stößt, weil es eben durchaus Menschen gibt, die sehr religiös sind, aber eben sagen, ich kann mit der Kirche nichts anfangen. Und umgekehrt es Menschen gibt, die plötzlich über Kontakt mit Kirche wieder ganz neu ins Denken gekommen sind. Es gibt so eine große Vielfalt, dass ich eher in dieser Spur unterwegs bin, hinzuschauen, was passiert eigentlich genau. Und darüber kommen wir ja gleich ins Gespräch.
Das machen wir. Ich will da noch mal kurz auf diesen Zahlen beharren. Ja. Sie suchen jetzt auch, und die gibt es logischerweise, auch einige positive Trends im Einzelnen, vielleicht auch insgesamt an manchen Stellen. Auf der anderen Seite habe ich auch von einem Trend gesprochen, der irgendwie unaufhörlich zu sein scheint. Geht Ihnen das manchmal auch so? Und Sie fragen sich dann, mein Gott, hört das jemals auf, wenn wir irgendwann mal einen Stopp erleben, dass wir mal gleichbleibende Zahlen haben oder so, dass das nicht so ins Bodenlose fällt?
Ja, ich habe gestern Morgen in einer Lehrveranstaltung die Studierenden genau nach dieser Sache gefragt, wie sie so damit umgehen. Und es kam eine Antwort, die typisch ist für viele und die für mich auch nicht anders ist, dass man sagt, die Kirche ist schon so alt und die hat schon so viel miterlebt. Es ist eine massive Krise, die tatsächlich in gewisser Hinsicht singulär zu sein scheint. Aber sie hat auch Aspekte, die man historisch sehen erklären kann und die zumindest die Hoffnung wecken, dass dieser Prozess nicht völlig unumkehrbar ist oder zumindest nicht völlig im Null endet am Ende.
Es gibt sicherlich nicht den einen Grund für diesen Trend oder diese Trends und auch nicht für die Krise. Und wahrscheinlich könnten wir jetzt stundenlang allein über die Gründe schon diskutieren. So viel Zeit haben wir sicherlich nicht. Deswegen meine Bitte an Sie, wenn Sie drei Punkte oder von mir aus auch zwei benennen müssten oder dürften, wo Sie sagen, das sind schon die markantesten Gründe für diesen Trend oder diese Krise. Welche wären das aus Ihrer Sicht?
Der eine Grund, der ja in vielen Wissenschaften diskutiert worden ist, ist das Phänomen der Säkularisierung. Das ist natürlich jetzt etwas, worüber man sehr lange auch drüber sprechen kann. Woher kommt das eigentlich? Man muss ja sehen, dass das in Afrika und Asien, auch in Amerika anders ist. Dort findet auch Säkularisierung statt, aber ganz anders, wie viel weniger drastisch, wenn Sie einfach sehen, welche Rolle Religion in der amerikanischen Politik spielt. Auch negativ, ja, das, aber sie spielt eine Rolle, während wir das ja hier in Europa kaum noch sagen können. Und das Gleiche gilt für andere Kontinente auch. Es ist ein europäisches Phänomen und das stellt eben nochmal ganz eigene Fragen. Wieso hat die europäische Geschichte, Geistesgeschichte jetzt zu dieser Säkularisierung geführt? Da gibt es verschiedene Theorien, da könnten wir auch noch drauf eingehen, also wie ein Charles Taylor, der dann sagt, ja, das ist im Grunde genommen das, was die europäische Geistesgeschichte selbst angelegt hat. Im Mittelalter drängt sie bereits auf die Trennung von Kirche und Staat, Religion und Welt. Und die Welt hat sich eben in der europäischen Geistesgeschichte immer mehr verselbstständigt. Das ist ein ganz wesentlicher Grund. Das ist das eine. Aber als Kirchenhistoriker sehe ich noch eine ganz andere Sache. Wenn man genau hinschaut, was bricht eigentlich zusammen? Da ist ja vor allen Dingen erst einmal zu sehen, dass unser Kirchensystem zusammenbricht, das hier erst nach dem Krieg entstanden ist. Die Idee, vor allen Dingen katholischerseits, der Pfarrfamilie ist eine sehr, sehr junge Idee. Und der Bischof, der hier nach dem Zweiten Weltkrieg Bischof war, Michael Keller, hatte die Idee, die Menschen vor der Säkularisierung, die er schon sehr hat sehen kommen sehen und überhaupt hat sie sehr stark wahrgenommen, der hat die Idee gehabt, wir können die Leute davor bewahren, indem wir sie in eine Pfarrfamilie zusammenführen. Der hat hier über 160 Kirchen gebaut, weil ihm die alten Pfarreien zu groß waren. Das konnte er, das ist jetzt nochmal ein ganz anderer Punkt, auf den wir sicher gleich noch kommen, weil die Bischöfe die Kirchensteuer zentralisiert hatten. Bis 1950 waren die Bischöfe arm. Ab 1950 sind die Bischöfe reich, haben Geld und können solche Maßnahmen umsetzen. Der hat wirklich mit Gewalt diese Pfarreien gegründet, neu gegründet, Kirchen gebaut. Und dieses System einer Pfarrfamilie hat nicht funktioniert. Und das bricht uns jetzt völlig zusammen. Und da sind wir auch bei den quasi null Studierendenzahlen im Blick auf das Priesteramt. Denn das, was im 19. Jahrhundert noch Priesteramt war und als sehr attraktiv galt, war etwas völlig anderes als das, was jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg hier entstanden ist als Bild eines Pfarrers, Priesters, das eine strukturelle Überforderung mit sich bringt.
Wenn ich jetzt mal etwas flapsig nachfragen darf, Herr Köster, ist das die Meinung von Norbert Köster, dass die Pfarrfamilie nicht funktioniert hat, oder ist das die Meinung der katholischen Kirche? Sie ahnen wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Hat man sich mittlerweile alle in der Kirche zurückgelehnt und kommt unisono zu diesem Urteil? Das hat nicht funktioniert, da müssen wir korrigieren, eingreifen. Oder stellen Sie da vielleicht noch eine singuläre Position dar?
Ich glaube, dass die Einsicht, dass es nicht funktioniert hat, allen klar ist. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Man muss sehen, dass diejenigen, die für die Seelsorge ausgebildet sind, in den letzten 30, 40 Jahren für dieses Modell ausgebildet worden sind. Und zwar durchgängig. Priester, Pastoralreferentin, Pastoralreferenten, alle sind für dieses Modell ausgebildet. Und meine Wahrnehmung ist, dass kein anderes Modell am Horizont auftaucht und man deshalb sagt, so, das machen wir jetzt weiter. Auch wenn es immer weniger Leute gibt, die da mitmachen, wenn sie einfach mitkriegen, wie hier Gottesdienstbesuchszahlen sind und wie rapide, nochmal durch Corona verstärkt, die nach unten gehen, ist es dieses seltsame Phänomen, dass man weiß, es ist zu Ende, aber man hat nichts anderes.
Warum ist es denn eigentlich zu Ende? Das klang ja vielleicht nach dem Krieg erstmal sehr plausibel. Und Pfarrfamilie klingt ja irgendwie auch ein bisschen heimelig und wir gehören auch irgendwie alle zusammen. Also es hat irgendwie vom Klang her vielleicht für diejenigen, die in der katholischen Kirche sind, ja auch was Charmantes. Und jetzt sagen Sie, gescheitert. Warum?
Das ist ja eigentlich ein Modell, wenn wir in die Geschichte zurückblicken, die die Reformation schon sehr früh, ja im 16. Jahrhundert umgesetzt hat. Und schon da können wir sehen, dass die lutherische Gemeinde ja auch nicht lange als singuläre Gemeinde sich erhalten hat, auch nicht die Reformierte. Ich meine, wir haben schon im 17. Jahrhundert in den verschiedenen Bewegungen, Absetzungsbewegungen und im 19. Jahrhundert entstehen die ganzen evangelischen Freikirchen. Das hängt damit zusammen, dass wir viel zu unterschiedlich sind, als dass eine gemeinsame Frömmigkeit und gemeinsame Praxis in einer Gemeinde funktionieren kann. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Als ich 93 in die Gemeinde kam nach Sendenhorst, gab es da einen herrlichen Konflikt. Die Fatima-Gruppe, ja, die also eine ganz, ich würde jetzt mal sagen, am konservativen Rand der Kirche existierende Gruppe, die immer den Rosenkranz beten, beteten vor dem Abendgottesdienst am Samstag ihren Rosenkranz, der spezielle Zwischengebete hatte, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle und so weiter. Und die Gruppe vom anderen Spektrum der Gemeinde, nämlich die Pax Christi-Gruppe, ja, ganz politisch aktiv, ja, die sagten, wir können das nicht hören. Also wie gehen wir jetzt mit diesem Konflikt um? Und da sehen Sie einfach, Menschen haben eine Verortung nicht in der Pfarrei, sondern in diesen Gruppen, wo Menschen sind, die das Gleiche wollen, das Gleiche denken, da sucht man sich. Und wenn man in die Geschichte der katholischen Kirche schaut, haben wir eigentlich an diesem Modell immer festgehalten. Es gab das Dach der Pfarrei, aber unter diesem Dach haben sich die Menschen in Bruderschaften im Mittelalter, das große Thema im 19. Jahrhundert, in Vereinen gesammelt. Also ein Beispiel im 19. Jahrhundert und bis heute würden viele Katholiken sagen, ich bin Kolping, ja, ich gehöre zum Kolpingverband, ich bin KAB. Aber diese Verbände und Vereine, all diese Strukturen sind eben auch verloren gegangen und die Gemeinde als solche, die Idee, wir schaffen das mit einem Gottesdienst oder zwei Gottesdiensten, diese enorme Unterschiedlichkeit an Menschen zusammenzuführen, das konnte nicht funktionieren.
Sie waren, ich habe schon erwähnt, auch viele Jahre in aktiven Dienst der Kirche, als Kaplan, als Priester, als Generalvikar. Waren diese von mir schon jetzt mehrfach zitierten Zahlen, Austrittszahlen, Rückgang bei den Taufen, Rückhall der Priesteranwärter und so weiter, war das damals Ihrer Erinnerung nach auch schon ein Dauerthema oder war das eines von vielen, weil Kirche hat ja nun auch viele andere Themen und viele andere Aufgaben, oder war es das beherrschende Thema? Wie erinnern Sie sich an die innerkirchlichen Diskussionen dazu?
Also, dass jedes Jahr eine Großstadt in Deutschland aus der katholischen Kirche auszieht, war immer sehr präsent und es war allerdings in den Gemeinden sehr unterschiedlich, wie man jetzt damit umgeht. De facto kriegt die Gemeinde das ja dadurch mit, dass der Brief vom Amtsgericht kommt, Person XY ist aus der Kirche ausgetreten. Und jetzt gab es ja unterschiedliche Arten und Weisen der Vereine, darauf zu reagieren. Manche haben einen Brief geschrieben und haben den Leuten geschrieben, ja, sie wissen, was das jetzt heißt, ne, wir beerdigen sie nicht mehr. Ich überspitze das jetzt ein bisschen, ja. Ja, das hat's gegeben, so, ne, mit denen wollen wir jetzt gar nichts mehr zu tun haben und sie wissen, was das für Konsequenzen hat. Ja, dann gab es noch auch die großen Fragen, meine Güte, der Sohn tritt aus der Kirche aus, wissen die Eltern eigentlich das, ja? Ne, und dann gab es Pfarrer, die haben natürlich die Eltern darauf angesprochen und so, nicht? Also all das, was also schwierig war. Ich war ja Gott sei Dank in einer Gemeinde, die wenigstens einen anderen Weg versucht hat. Ich habe in meiner ersten Kaplanstelle 4 Jahre lang alle besucht, die aus der Kirche ausgetreten sind. Und das war enorm interessant.
Da hatten Sie aber wahrscheinlich viel zu tun, oder?
Ja, in einer solchen Gemeinde waren das damals 20, 30 Besuche.
Okay, das ist machbar.
Ja. Das war machbar. Und ich habe auch keinen erlebt, der keinen Besuch wollte. Ich habe nur die riesige Vielfalt der Motive entdeckt, die dahinter standen. Es gab eben eine ganze Reihe an Leuten, die wirklich aus finanziellen Gründen gesagt haben, das Geld kannst du sparen und deshalb trete ich aus. Die zweite größere Gruppe waren Menschen, die damals noch, es kommt hinterher jetzt noch eine andere Gruppe dazu, damals war die zweite große Gruppe diejenigen, die in einer persönlichen Krise steckten. Und zwar gar nicht unbedingt in einer Glaubenskrise, das konnte eine massive Lebenskrise sein, die dazu führte, dass man sich von verschiedenen Dingen trennte und dann sagte, ich trete jetzt aus der Kirche aus. Ich habe noch ein Brautpaar vor Augen, das ich hatte mit denen die kirchliche Trauung gefeiert und eine Woche nach der Trauung hatte ich seinen Kirchenaustritt auf dem Schreibtisch. Und ich dachte, mein Gott, was hast du da gemacht?
Was hast du vor allem falsch gemacht?
Das meinte ich. Was hast du falsch gemacht? Du musst dich irgendwie total verärgert haben. Und dann bin ich dahin und habe sie gefragt, also sagen Sie uns ehrlich, was hat sie so geärgert? Und der sagte der Mann, nö, das war wunderschön, die Feier. Aber das war vorher abgemacht. Ich bleib so lange in der Kirche, sagte der Bräutigam, bis zur Hochzeit. Meine Frau wollte gerne die kirchliche Hochzeit und dann trete ich aus. Das hatten wir so abgemacht.
Das war zwar aus Ihrer Sicht dann irgendwie bedauerlich, aber zumindest war es ehrlich, oder?
Es war ehrlich und es war ein wunderbares Gespräch hinterher, in dem ich ihm erstmal erklärt hat, er hätte auch als Ausgetretener kirchlich heiraten können. Das wäre jetzt gar kein Problem gewesen, aber das ist jetzt nochmal ein ganz eigenes Feld. Also das ist ein riesiges Feld, zu dem natürlich dann nach der Missbrauchskrise nochmal eine ganz andere Gruppe an Menschen dazugekommen sind, die sagen, die Kirche ist eine so, ich sag das jetzt mal, verlogene Sache, da will ich gar nicht mehr mit zu tun haben.
Dieser Missbrauchsskandal, Sie haben ihn jetzt erstmals erwähnt, ist sicherlich eines der in der jüngeren Kirchengeschichte. Sie sprechen die lange Geschichte der Kirchen an. Da können wir ja nur über die jüngere Geschichte sprechen, zumindest was man darüber weiß. Kann ja auch weit früher schon ein Thema gewesen sein, ohne dass wir das konkret wissen. Der Missbrauchsskandal ist sicherlich eines der bedrückendsten Themen, könnte ich mir vorstellen, der katholischen Kirche in den vergangenen Jahren. Ihre Einschätzung, lässt sich so etwas überhaupt überwinden? Ist das ein Begriff, mit dem Sie etwas anfangen können? Oder würden Sie sagen, das wird uns über Jahrzehnte, über vielleicht noch länger begleiten als eine immerwährende dunkle Wolke, die über uns schwebt? Wie schätzen Sie das ein?
Das wird uns noch sehr, sehr lange begleiten. Und ich hoffe das auch, dass es uns sehr lange begleitet. Denn was kommt in diesem Missbrauchsskandal heraus? Es geht ja nicht nur darum, dass es hier gescheiterte Lebensgeschichten sind und Menschen mit ihrer Sexualität nicht fertig geworden sind, sondern es hat sich ja immer mehr auch in der Forschung gezeigt, auch in der großen Studie, die hier an der Uni entstanden ist, dass strukturelle Dinge sehr dazu beigetragen haben. Und ich glaube, das, was wir jetzt an Niedergang erleben und was durch die Missbrauchskrise massiv gefördert ist, ist eine enorme innere Aufforderung, neu zu denken, wer sind wir und was wollen wir eigentlich? Und können wir uns endlich lösen von dem, was im 19. Jahrhundert sehr prägend war? Wir sagen den Menschen, was sie zu tun und zu lassen haben. Wenn man jetzt mal kirchenhistorisch schaut, kann man das sehr schön sehen. Das Jahr 1968 ist ja nicht nur durch die Studentenrevolten eine besondere Zeit gewesen, sondern kirchenhistorisch war das die berühmte Enzyklika Pauls VI Humanae Vitae, wo er nochmal versucht hat, obwohl wir gerade das Konzil hinter uns hatten und alle in Aufbruchstimmung waren, die Empfängnisverhütung, also die künstliche, wenn man das so bezeichnen will, Empfängnisverhütung zu verbieten. Er erlaubte Familienplanung, das war schon mal ein gewisser Fortschritt, aber das verbot er. Und das hat eine massive Distanzierung auch der Gläubigen, selbst derjenigen, die schon noch zur Kirche gingen, ausgelöst, die jetzt gesagt haben, in moralischer Hinsicht ist die Kirche für mich überhaupt kein Maßstab mehr. Und ich glaube, dass diese Krisen und gerade die Missbrauchskrise, die ja dieses Thema Verlogenheit anspricht, ist ein tiefer Impuls, eigentlich neu darüber nachzudenken, welche Botschaft haben wir eigentlich und mit welcher Botschaft sind wir unterwegs.
Sind Sie, was so etwas betrifft, das ist ja ein solch gigantischer Prozess, ja, den Sie damit zumindest andeuten, der vielleicht in Gang kommt, dass die katholische Kirche, wir reden über eine Weltkirche mit Milliarden Mitgliedern, mit Rom, die über alles wacht, dass so etwas überhaupt möglich ist? Also mir fehlt spontan im wahrsten Sinne des Wortes der Glaube daran, aber vielleicht auch die Fantasie dafür, dass so etwas passieren kann. Aber Sie sind Kirchenhistoriker und wissen das viel besser, ob solche phänomenalen, großen Prozesse eine realistische Chance haben, Fragezeichen?
Das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage. Was ich im Moment erlebe, ist, dass zumindest unter dem Papst Franziskus, und jetzt bei Leo müssen wir noch mal abwarten, aber er geht zumindest in gewisser Hinsicht in diese gleiche Richtung, erst einmal überhaupt in Rom anerkannt wird, dass es nicht nur die römische und die römisch gedachte Kirche gibt, sondern dass es dermaßen viele Wirklichkeiten gibt innerhalb der katholischen Kirche, dass eine unterschiedliche Praxis und eine unterschiedliche Schwerpunktsetzung möglich sein muss. So etwas wie eine Missbrauchskrise hat es in Asien und Afrika in der offiziellen Version überhaupt noch gar nicht gegeben, weil das alles noch gar nicht aufgedeckt ist. Das wird auch kommen, aber das gibt es da noch gar nicht. Deshalb sind die da einfach weit, weit, weit hinter uns zurück. Und all das, was wir jetzt hier haben, an synodalen Weg, gerade hat die erste Weltversammlung dazu stattgefunden, wo ich höre, dass zumindest diese Kultur in der katholischen Kirche doch jetzt angesichts des Missbrauchsskandals enorm Fahrt aufnimmt. Also wir schauen genau hin, wie die Verhältnisse in den einzelnen Ländern sind, und wir müssen das berücksichtigen. Dass
auf der anderen Seite nehme ich zumindest wahr, aber korrigieren Sie mich gerne, Herr Köster, dass diese Versuche des Separatismus, der Dezentralität in der zentralen katholischen Kirche im Moment noch von Rom sehr, sehr kritisch gesehen wird. Die müssen natürlich, ich sag's jetzt sehr salopp, den Laden zusammenhalten und werden wahrscheinlich schon darauf achten, dass diese separatistischen Tendenzen, im Keim erstickt werden oder aufs Minimalistische beschränkt werden. Täuscht mein Eindruck?
Also es gibt natürlich die Kräfte im Vatikan, das kennt jeder, der die katholische Kirche kennt. Es gibt Kräfte im Vatikan, die völlig romorientiert sind. Das fängt im 19. Jahrhundert ja schon an, so ein Papst Pius IX., der also sagt, nur in Rom ist die katholische Kirche in ihrer Vollgestalt und in ihrer Heiligkeit präsent, und alles, was katholisch sein will, muss sich an Rom orientieren. Natürlich gibt es solche Kräfte noch, aber das muss man schon sagen, Papst Franziskus hat zumindest in dieser Hinsicht sehr, sehr dafür gesorgt, dass aus allen Teilen der Welt Menschen nach Rom kommen. Er hat wirklich das Kardinalskollegium mit Menschen vom Ende der Welt besetzt. Er hat sich ja selber so gesehen als Argentinier. Und da kommt ganz, ganz langsam und vorsichtig kommt da was auf den Weg. Natürlich, kirchenrechtlich ist das immer so eine Frage. Natürlich hat das Kirchenrecht Interpretationsspielräume, aber auch ein Papst kann Kirchenrecht ändern, kann Normen ändern. Wir haben bei uns ein großes Institut für Kirchenrecht, was jetzt immer noch weiter ausgebaut wird. Die beschäftigen sich ständig mit dieser Frage, was ist innerhalb dieses Rechts möglich und wo muss Recht verändert werden, ausgebaut werden. Also wenn man die Unterschiedlichkeit sieht, also vielleicht nochmal ein Beispiel, der Bischof Felix, der vergangene Bischof hier, der ja immer auf der Weltsynode war, der erzählte, dass also die afrikanischen Bischöfe sich unglaublich darüber aufgeregt haben, wie locker wir mit Homosexualität umgehen. Im afrikanischen Kontext ist das wirklich also absolut verpönt. Dann haben aber unsere Bischöfe drauf mal rekurriert, wie man denn in Afrika mit Polygamie umgeht. Und da haben die dann behauptet, das sei was völlig anderes. Und in Afrika, also Polygamie konnte man, also in Afrika im Grunde genommen nicht antasten. Also ja, und das sind Lerneffekte, die einfach
sehr unterschiedliche Maßstäbe.
Ja, natürlich, das sind völlig
Wertvorstellungen und so weiter. Ja,
die sind extrem. Und da sind wir einfach in einer großen, großen, in dieser weltlichen kulturellen Unterschiedlichkeit. Und ich habe die Hoffnung, dass die Kirche in Europa zumindest jetzt deutlicher wahrgenommen wird, einfach auch in den Schwierigkeiten, die sie hat und in die andere Kontinente noch kommen werden, die also solche Entwicklungen sicher noch vor sich
haben. Sie haben zum Beispiel schon angedeutet, die Studie, die hier in Münster erschienen ist, Missbrauchsskandal im Bistum Münster von dem leider schon verstorbenen Historiker der Uni Münster, Thomas Kröls-Bölting. Er hat ja die These vertreten, dass die katholische Kirche aufgrund ihrer sehr hierarchischen und männlich dominierten Struktur für dieses Phänomen besonders anfällig sei. Das scheint ja dann auch dauerhaft so zu sein, oder? Würden Sie sagen, nee, es ist aber trotzdem austarierbar, es ist heilbar. Oder das klingt so, ja gut, männlich dominiert wird sie auf absehbare Zeit auch sein, hierarchisch strukturiert auch, dann ändert sich ja nicht viel, oder?
Ja, also das sind jetzt zwei Bereiche, die wir hier nebeneinander haben. Es gibt die theologische Diskussion um die Zugangswege zum Priestertum. Da ist in Rom leider wenig Bewegung im Moment in Sicht. Das ist die eine Spur, also dass wir eine Priesterinnenweihe in der katholischen Kirche erleben, das ist noch ziemlich weit weg. Auch wenn alle Kräfte versuchen oder sehr viele Kräfte versuchen, da Wege zu finden, das ist schwierig. Aber wenn Sie jetzt in die Realität schauen, was in den Gemeinden passiert, wir haben de facto die ersten Pfarrerinnen hier bei uns im Bistum. Ich denke an kleinere Orte, Saarbeck zum Beispiel, da ist die Pastoralreferentin Gemeindeleiterin. Die ist in der Rolle des Pfarrers, und der Priester, der in dieser Gemeinde hilft, der gleichzeitig im Generalvikariat arbeitet, ist dem untergeordnet. Und auch sie als Pastoralreferentin ist im entsprechend auch mit dem Kirchenvorstand verbunden. Also da tut sich eine ganze Menge und jetzt die ganze Auflösung der Strukturen. Wir können ja die ganzen kleinen Vereine alle gar nicht mehr aufrechterhalten. Also die größeren Strukturen, die sich jetzt gerade entwickeln, sind sehr paritätisch besetzt. Und da wird auch sehr drauf geachtet. Also allein dadurch, dass die Zahl der Pfarrer immer weiter verschwindet, tut sich hier in der Praxis eine ganze Menge.
Was tut sich denn ansonsten? Ich meine das vor dem Hintergrund, dass man seit Jahrzehnten auch von den deutschen Bischöfen hört, der Reformdruck ist hoch, wir wissen das. Erkennen Sie, Herr Köster, denn auch den Willen, dieser Feststellung Taten folgen zu lassen? Also haben Sie den Eindruck, ja, da passiert auch wirklich was, vielleicht in einer Art Schneckentempo und in homöopathischer Dosis, aber es tut sich was oder tut sich gar nichts?
Also natürlich ist die Bischofskonferenz auch ein sehr disparater Verein und wir wissen, dass da einzelne Bischöfe drin sind, die ganz klar sagen, solche Wege gehen sie nicht mit und die machen das auch öffentlich. Das ist leider rechtlich gesehen möglich, weil die Bischofskonferenz de facto kirchenrechtlich keinen Status besitzt. Die kommt im Kirchenrecht gar nicht vor. Wenn ich aber die große Mehrzahl der Bischöfe sehe, dann ist das bei denen anders. Und da gibt's kleine Schritte, die mögen nach außen hin vielleicht lächerlich erscheinen. Aber wenn Sie sehen, dass der Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz, der bislang ja nicht nur diese Bischöfe zusammenhalten muss, sondern auch nach außen hin eine ganz große Rolle hat, jetzt mit einer Frau besetzt ist. Wir haben eine Sekretärin der Deutschen Bischofskonferenz, Frau Gillis. Das ist etwas, wo etwas in Gang kommt. Wenn wir sehen, wie die Verwaltungen der Bistümer funktionieren. Wir haben die Ersten, die wirklich als Frauen an der Verwaltungsspitze stehen, die Entscheidungen fällen sind, die Dienstvorgesetzte sind, auch von Priestern. Ja, hier im Bistum Münster haben wir eine Frau, die Dienstvorgesetzte aller indischen Priester ist. Das ist für indische Priester ein absoluter Kulturwandel. Aber da müssen sie durch, also wenn sie hier in Europa arbeiten. Also das sind, wenn Sie so wollen, homöopathische Dinge. Aber man kann ja den Glauben an Homöopathie durchaus haben, dass diese kleinen Dosen auch was bewirken können.
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, hat mal gesagt, so sinngemäß, Reformen sind notwendig. Sie allein würden die Kirchenkrise aber nicht beheben, denn die Krise wird sich ohne Reformen verschärfen. Die Kirche muss nah an der Lebenswirklichkeit der Menschen sein. Da habe ich so gedacht, das klingt jetzt auch nicht unbedingt neu. Was passiert denn dann tatsächlich? Oder ist das Beispiel, was Sie gerade genannt haben, schon eins, was, wo Sie sagen, das geht schon in diese Richtung? Und vielleicht haben Sie noch ein zweites Beispiel, wie die Kirche versucht, die Lebenswirklichkeit dann doch eher abzubilden.
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, was Betzing ja meint, ist, wir können Strukturen ändern, aber das ist nur ein Teil der ganzen Sache. Und da hat er vollkommen recht. Die große Frage ist ja, und da tun sich viele Gemeinden, auch viele in der Seelsorge, sehr, sehr schwer, wo kommen wir denn überhaupt noch mit den Menschen in Kontakt? Es ist die Mentalität in den Kirchengemeinden, die Menschen kommen zu uns. Die wollen eine Hochzeit, die wollen eine Beerdigung, die kommen zu uns und dann machen wir das. Und die Gemeinden merken zunehmend, dass es einen Markt gibt, der da sehr, sehr breit aufgestellt ist. Man braucht nur erstmal im Bereich der Beerdigung zu denken. Den Leuten ist inzwischen egal, dass es bei der Kirche umsonst ist, weil sie ja Kirchensteuer bezahlen und ein Beerdigungsredner 400 Euro kostet oder eine Rednerin. Aber diejenigen, die freie Trauungen anbieten, die freie Beerdigungen anbieten und so weiter, haben ja eine enorme Kreativität und auch eine Freiheit, Dinge zu gestalten. Und die Kirche hat eben lange gesagt, wir haben unsere festen liturgischen Ordnungen und Vorschriften. Wenn Sie eine kirchliche Beerdigung haben wollen, dann sieht das so und so
aus. Also Sie akzeptieren das oder nicht?
So, entweder akzeptieren Sie das oder Sie akzeptieren das nicht. Und da ist tatsächlich natürlich schon sehr viel auch in Bewegung. Aber ich denke noch an eine große Diskussion. Gehen wir in Friedwälder hinein? Ja, das sind private Einrichtungen, in denen Menschen Geld verdienen. Das muss man sehen. Der Friedwald ist eine Kapitalanlage, wo Bäume verkauft werden und nicht gefällt werden, sondern anderweitig verkauft werden. Und da gab es also die große Frage, gehen wir da hin oder gehen wir da nicht hin? Und das sind so Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Ja, wo ist Konkurrenz? Wo sind andere? Und wie können wir uns davon abgrenzen? Und das kostet enorm viel Energie. Und so viel ich Verständnis dafür habe, dass man nicht alles machen kann, wir können keine Dinge feiern oder tun, die jetzt unserem Glauben widersprechen oder ihn konterkarieren. Und trotzdem ist dieses, wir gehen zu den Menschen, wir sind da, wo sie sind, eine Frage. Also vielleicht darf ich noch ein Beispiel nennen, kurz. Ich erinnere mich noch auch als meine Zeit als Generalvikar, dass die Leiterin einer Familienbildungsstätte zu mir kam. Es gibt im Bistum Münster 28 Familienbildungsstätten. Das sind eigentlich von Keller eingerichtete Mütterschulen, die aber heute ein sehr breites Angebot haben im Bereich beruflicher Bildung, Gesundheit und in kleinem Maße auch religiöse Bildung. Die kam zu mir und sagte, ja, Herr Köster, wir haben PKIP-Kurse. Dieses Prager Eltern-Kind-Programm gibt es in jeder Familienbildungsstätte, überlaufende Kurse. Ganz viele junge Mütter, manchmal auch Väter mit den Kindern. Und die hat in dem Ort, wo sie ist, die Geistlichen gefragt, können Sie nicht mal in einen Kurs kommen und was zur Taufe erzählen? Und die Reaktion der Geistlichen war, nee, das machen wir nicht. Und in dieser Runde die Kinder segnen. So, das war natürlich ein wichtiger Punkt. Und da haben die Pfarrer gesagt, nee, machen wir nicht. Das wird verwechselt mit der Taufe hinterher. Also da gehen wir nicht hin. Ja, und das sind so Sachen, da fasse ich mich natürlich an den Kopf. Also wenn wir schon solche Einrichtungen haben und da ganz viele Eltern sind, die Fragen haben, lasse ich mein Kind taufen, lasse ich es nicht taufen, was bedeutet denn eigentlich eine Taufe? Da hinzugehen und zu sagen, so gerne, wir segnen das Kind schon mal, das sind so Sachen, da steht die Kirche sich auch selbst im Weg.
Also Sie plädieren dann auch dafür, dass die Kirche dann auch auf die Menschen zugeht und nicht die Erwartungshaltung hat, entweder sie kommen zu uns oder sie kommen halt nicht.
Das ist der Punkt. Sind wir an den Orten, wo die Menschen sind und sich bewegen? Und wenn wir an diese Orte auch gehen, als wer sind wir denn da? Also unser Fach Pastoraltheologie, gerade der Kollege hier bei uns an der Fakultät, der das vertritt, beschäftigt sich ganz zentral mit dieser Frage. Also wo sind die Menschen eigentlich, wenn sie bestimmte Dinge aus ihrer Weltanschauung umsetzen. Wir haben so viele Menschen in unserer Gesellschaft, die eine bestimmte Weltanschauung haben und ganz konsequent danach leben und das umsetzen wollen. Und das ist ja erstmal etwas Tolles. Also da weht ja ganz viel Geist in Bewahrung der Schöpfung oder ja, Ökologie, Klimaschutz und so weiter. Aber da sagt die Kirche, auch, die haben ja mit uns nichts zu tun. Und das ist auch so ein Ansatz, das einfach mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen und zu sehen, da passiert eigentlich ganz viel von unserem Glauben und zwar außerhalb unserer Strukturen. Und da dieses Denken ist für viele noch innerhalb der Kirche sehr fremd.
Der Trend, von dem wir jetzt schon viel, über den wir schon intensiv gesprochen haben, hat natürlich auch massive finanzielle Auswirkungen. Es gibt Sparkurse aller Orten. Was hat das aus Ihrer Beobachtung nach für Folgen? Und wenn ich die Frage noch gleich dazu hinzufügen darf, auf der anderen Seite unterstellen oder sagen viele Menschen natürlich der Kirche, die ist doch reich wie keine andere Institution, die sollen jetzt mal bitte nicht über Finanzen klagen. Also wie passt das zusammen? Sparkurse und reiche Kirche, ja oder nein?
Ja, also die Kirchensteuereinnahmen schwanken in den letzten Jahren stark. Der eine Faktor ist die Austrittswelle, aber die wird manchmal durch wirtschaftliche Entwicklung überlagert. Man muss sehen, dass der Großteil der Kirchensteuer, nämlich wenn ich es jetzt so richtig im Kopf habe, etwa 80% der Kirchensteuer werden von 14% der Katholiken bezahlt. Das heißt, die reichen Unternehmer, die es ja gibt, die eine 1 Million Euro Kirchensteuer zahlen, die spielen also eine ganz, ganz große Rolle, während die Hälfte der Katholiken gar keine Kirchensteuer zahlt. Also man muss immer mal gut sehen, woher kommt dieses Geld. Aber wenn da jemand austritt, kann das eine große Konsequenzen haben. Also die Kirche, das Bistum Münster, hat etwa Kirchensteuereinnahmen von einer knappen 500 Millionen, also 500 Millionen, 400 inzwischen eher, 400 Millionen Euro im Jahr. Und man kann jetzt genau sehen, der Großteil geht in die Kirchengemeinden hinein, Unterhalt der Gebäude und Bezahlung des pastoralen Personals. Da wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren ein Absenken der Standards sein. Wir haben Kirchen einfach in einer Art und Weise saniert, Pfarrhäuser und Pfarrheime, das werden wir in Zukunft nicht machen können oder die Kirche wird das so nicht machen können. Was hoffentlich aufrechterhalten bleibt, sind die ganzen Bezuschussungen der Beratungsstellen. Also ein Teil dieser Kirchensteuereinnahmen, gut 10%, gehen ja in die Beratungsstellen der Caritas, wo umsonst beraten wird. Das kommt ja aus Kirchensteuermitteln. Und der Hauptbatzen sind Bildungseinrichtungen, also Kindergärten. Und da merken wir das jetzt schon. Wir haben 700 Kindergärten im Bistum Münster. Über 40.000 Kinder gehen jeden Tag in einen katholischen Kindergarten des Bistums. Und die werden auf Dauer nicht finanzierbar sein. Das muss man klar sehen. Denn die Bauunterhaltung spielt die große Rolle. Das sind alles Kindergärten, viele jedenfalls aus den 70er, 80er Jahren. Die müssen jetzt neu gebaut werden oder saniert werden. Also da wird die Kirche eindeutig viele Angebote, die ja gerne wahrgenommen werden, auch die 35 Schulen, die das Bistum unterhält, das wird so nicht weitergehen.
Wie passt das dann zusammen, dass Sie einerseits aus, wie ich finde, nachvollziehbaren Gründen dafür plädieren, die Kirche muss auf die Menschen zugehen, sie muss da sein, wo die Menschen sind. Jetzt muss sie sich aber automatisch wegen des Spardrucks von diesen Angeboten zumindest teilweise zurückziehen, also doch wieder den Schritt zurückgehen. Passt in meiner Gedankenwelt noch nicht zusammen.
Es ist schwierig richtig. Zumindest. Das ist sehr schwierig, weil natürlich die Einrichtungen denkbar sind als eben diese Begegnungsflächen. Man muss aber auch sehen, dass diese Einrichtungen ursprünglich gar nicht als Begegnungsflächen gedacht waren. Also der Ursprung der kirchlichen Schulen ist ja eigentlich sozusagen die Zusammenfassung von katholischen Lehrern, Lehrerinnen und Schülern. Und in dieser katholischen Binnenwelt, ohne jede Störung von außen, sollte man katholisch bleiben. Das ist eigentlich der Sinn. Dass unsere Einrichtungen Begegnungsorte sind, ist eine ganz lange und langsame Entwicklung, die auch noch längst nicht überall so umgesetzt wird. Es gibt viele Fragen, was ist eigentlich eine katholische Schule und woran macht die sich eigentlich bemerkbar? SchulleiterInnen haben da sehr unterschiedliche Wege, damit umzugehen. Also es ist aber von der Not her kommend gar nicht anders möglich. Die Kirche wird diese Einrichtungen nicht weiter in der großen Zahl aufrechterhalten. Aber ich habe den Eindruck, dass es ein großer Wille da ist, solange es geht, das auf jeden Fall zu tun. Aber es geht eben auch darum, jenseits der Einrichtungen mit Menschen ins Gespräch zu kommen und dafür auch qualifiziert zu sein. Also wenn Sie im 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, da war der Pfarrer im Dorf sicher noch jemand, vor allen Dingen, wenn er sensibel war, mit dem man sprach, das war der Einzige, mit dem man reden konnte. Es gab keine Psychologen und Ärzte machten sowas nicht. Ja, da hatten sie noch jemanden, der ihnen in ihrer Situation, wenn er ein guter Seelsorger war, wirklich helfen konnte. Und dieses hat sich in unserer Gesellschaft ja auch diversifiziert und Menschen, die Probleme haben, würden ja heute nicht mehr auf die Idee kommen, ich gehe zum Pfarrer. Und das ist für mich noch ein ganz wesentlicher Punkt, wie können Seelsorgende wieder qualifizierte Gesprächspartnerin sein und als solche auch wahrgenommen werden.
Wir haben jetzt schon über einige Themen gesprochen, die hier in Deutschland als Reformthemen angesehen werden, die sehr unterschiedlich bewertet werden, sehr kritisch beurteilt werden vom Großteil der Bevölkerung. Sexualmoral der Kirche beispielsweise, die Rolle von Frauen. Es gibt wiederum andere, die mit Blick auf die Weltkirche sagen, und Sie haben das schon ein bisschen angedeutet, dass das in Afrika vielleicht anders beurteilt wird, vielleicht auch in Asien. Sind das eigentlich typisch deutsche Themen, die mit denen man auch in Rom gar nicht durchdringt, weil Rom sagt, ja sorry, also wir sehen das schon, aber wir haben ja etwas Größeres im Blick, da müsst ihr euch mal ein bisschen gedulden.
Ja, Deutschland ist international innerhalb der katholischen Kirche sehr schlecht angesehen, wenn man mal dieses alte Wort gebrauchen soll. Die deutsche Kirche gilt als die oberreiche Kirche, dann aufgrund der auch starken theologischen Tradition als eine arrogante Kirche, die dem Rest der Welt erklären will, wie sie ist. Aber, und ich sage das jetzt mal so, wie es oft in Rom auch ist, sie gilt auch als protestantisch verseucht. Also, wenn ich dieses Wort mal sagen darf.
Da bleibt ja nicht viel Positives gerade übrig in Rom.
Nein, das ist auch so. Ich bin da ja selber weniger drin gewesen, aber diejenigen, die in diesen ganzen Weltkongressen jetzt sind, können da sehr viel von erzählen. Dass also deutsche Kirche immer mit einem ganz, innerhalb der katholischen Kirche, mit großen Fragezeichen gesehen wird. Wir sind einfach mit Abstand, wenn man jetzt mal von den amerikanischen Diözesen, das ist noch ein bisschen was anders, absieht, aber eine enorm reiche Kirche. Aber man hat immer den Eindruck, ja, die Deutschen, die im Ursprungsland der Reformation sind, die sind immer damit zugange, möglichst sich irgendwie am Protestantismus auszurichten und so weiter. Das sind dann die Vorwürfe, die in Rom kommen. Und dann sagt man schnell, also ja, darauf brauchen wir gar nicht zu achten. Sie brauchen ja nur mal nach Polen zu schauen. Wir hatten lange einen Papst aus Polen und Polen rühmt sich damit, dass die Reformation da nie eine Chance hatte. Das ist nicht, die Polen sind immer eben katholisch gewesen und die Deutschen haben das eben alles zugelassen. Das mag aus unserer unserer Brille, die wir inzwischen stark im ökumenischen Dialog unterwegs sind, schwierig sein. Aber die Menschen kommen aus Ländern, wo Protestantismus eine kleinere Rolle spielt oder keine große Rolle spielt und schon mal gar nicht in der Hinsicht so wahrgenommen
wird. Das sind aber für diejenigen, die sich jetzt in Deutschland explizit um die schon angesprochenen Reformen bemühen, jetzt keine guten Nachrichten, oder? Weil das klingt so, ihr könnt euch hier abstrampeln, wie ihr lustig seid. In Rom findet ihr ohnehin kein Gehör.
Das ist in Teilen richtig, ja. Also die deutschen Bischöfe müssen in Rom ganz dicke Bretter bohren und immer wieder für Verständnis werben und immer wieder deutlich machen, dass sie das versuchen, was ihre Aufgabe ist als Bischöfe, nämlich die Einheit der Kirche zu fördern. Und ja, ich glaube schon, dass das Gehör größer wird. Das ist in Rom aber ein ganz langer Weg.
Wie es bei der Kirche ja nicht untypisch ist, dass es halt ein bisschen länger dauert.
Genau.
Ich möchte so ein bisschen das Thema wechseln und möchte Ihnen ein Zitat aus einem Nachrichtenmagazin vorlesen. Das ist in den 90er Jahren erschienen. Da hieß es, viele Deutsche schustern sich ihr Bild von Gott selbst zusammen, ohne Papst und Pastor. Das Ergebnis, Doppelpunkt, eine Kirche ohne Gläubige. Ist das, ich komme damit so ein bisschen auf unsere Eingangsdiskussion zurück, weil oder ich würde es nochmal ergänzen, es gibt ja viele, die sagen, ich bin spirituell durchaus ansprechbar, ich habe einen Glauben, aber ich brauche die Amtskirche halt nicht. Wahrscheinlich auch kein ganz neuer Trend, wie gesagt, aus den 90er Jahren. Aber wenn Sie mal so versuchen, diesen Trend nachzuvollziehen, ist das auch einer, den Sie sehen, wo Sie sagen, der geht auch weiter so? Also Spiritualität ja, Sinn suchen, aber bitte ohne die Amtskirche.
Ich bin jetzt schon häufig mit einem Vortrag unterwegs gewesen unter dem Titel Die Kirche im Dorf lassen. Das ist eigentlich unsere Tradition. Den Pfarrer, den braucht man für Notfälle. Und ansonsten, ich übertreibe jetzt ein bisschen, hielt man sich den aber vom Hals. Denn für seine Frömmigkeit sorgte man selbst. Und da gab es verschiedene Dinge, also schon im Bereich der Familie gab es religiöse Formen. Ich erzähle den Studierenden immer so das Beispiel, also die Frau, die, ich bleib jetzt mal in nicht so ganz gegenderten, aber es war ja in der Geschichte so, die Frau, die das Brot backte und selbstverständlich ein Kreuz auf das Brot ritzte und das Brot dann tatsächlich in der Familie aufteilte und brach, das war ein ganz religiöser Akt, der wurde auch so als solcher gesehen. Oder der Bauer, der das Weihwasser, katholische Tradition, zu Hause hatte und damit über die Felder ging und den Stall segnete, also es gab ganz viele religiöse Formen. Dann ein wesentlicher Aspekt, die Heiligenverehrung. Die Leute hatten ihren direkten Draht zum Himmel. Die wussten, für welche Sorgen und Nöte ist welcher Heilige zuständig. Bei uns ist jetzt heute nur noch im katholischen Kreis der Antonius übrig geblieben. Wenn ich was verloren habe, dann muss ich den heiligen Antonius bitten. Aber das Mittelalter kannte das ja in vielfältiger Hinsicht. Und insofern, den Pfarrer brauchte man, weil man am Ende auf den Friedhof wollte. Und der war der Herr des Friedhofs. Um die Kirche herum. Das ist ja hier durch Napoleon leider ganz verloren gegangen, dass die Friedhöfe um die Kirche herum waren, als geweihte Erde galten. Und da wollte man beerdigt sein, weil man dann in den Himmel kam. Das war die Vorstellung. Also das, was man dafür tun musste, tat man mit dem Pfarrer. Und wenn man ein Kind kriegte, brachten die Paten das dahin und ließen das taufen. Aber sonst hatte man mit dem nichts zu tun. Deshalb konnten ja auch Menschen früher, wenn sie denn beichten wollten, beim Pfarrer beichten. Man hatte eh nichts mit dem zu tun, da konnte man dem das auch erzählen. Aber nachdem wir die Pfarrfamilie hatten nach dem Zweiten Weltkrieg und alle mit dem Pfarrer ständig unterwegs waren und per Du und ich weiß nicht was, da geht man doch nicht mehr hin zu beichten.
Da ging das nicht mehr.
Nein, das ist also etwas, diese Selbstständigkeit der Menschen im Glauben ist eine ganz, ganz lange Tradition. Und ich glaube, das, was sich eben da jetzt zeigt, was Sie als Zitat nennen, ist eigentlich eine ganz gesunde Entwicklung, dass die Menschen sagen, also diesen Klüngel von Pfarrei, den wollen wir nicht. Wir sind nicht unreligiös, aber ich will nicht in irgend so einen Laden eingebunden sein, wo ich bestimmte Sachen machen muss und die ich gar nicht will.
Hätten Sie diesen Satz, den Sie jetzt zum Schluss gesagt haben, Herr Köster, auch als Generalvikar gesagt?
Ja, ich habe das immer so vertreten, da mache ich hier überhaupt keinen Hehl draus. Ich bin als Kirchenhistoriker Generalvikar geworden, ich habe mich viel mit diesen Dingen beschäftigt und ich habe Menschen immer ermutigt, ihren Glauben in dem Umfeld zu leben, wo sie ihn leben wollen.
Sie haben schon auch andere Länder jetzt gerade angesprochen. Ich will noch mal bei dem Reformdruck oder bei den Reformen bleiben oder auch die Suche nach Sinn und Spiritualität in anderen Ländern. Gibt es denn Länder um uns herum, wo Sie sagen, die machen das eigentlich vorbildlich? Das ist interessant, wie die Entwicklung in diesem oder jenem Land ist, wie sich da Kirche aus sich heraus reformiert, mit oder ohne Rom, mit dem Segen oder ohne den Segen Roms, aber wo sich eine Gemeinschaft gebildet hat und wo ein innerkirchlicher Prozess in dem Land vonstatten gegangen ist, der beispielhaft ist oder interessant ist von mir aus auch.
Ja,
nur.
Das ist also sehr interessant, wenn Sie in die romanischen Länder gucken. Es gibt dort unendlich viele Aufbrüche, nicht in den Vereinen, sondern in Gemeinschaften, die sich um bestimmte Spiritualitäten sammeln. Viele von diesen Gemeinschaften haben versucht, in Deutschland Fuß zu fassen und sind hier gescheitert. Das ist ein sehr interessantes Phänomen, was ich seit 30, 40 Jahren hier beobachte. Bei uns auch im Bistum gab es eine ganze Reihe Gemeinschaften. Ich nehme mal nur ein Beispiel. Wenn Sie nach Rom gehen, in Trastevere trifft sich jeden Abend zum Abendgebet die Gemeinschaft San Egidio. Das ist eine typisch italienische Geschichte. Das sind Menschen, die in allen Berufen unterwegs sind. Die sagen, wir kommen abends um 9 Uhr in dieser Kirche zusammen und beten eine halbe Stunde. Und wir haben ein Sozialprojekt. Die haben einen riesigen Mittagstisch für bedürftige Menschen in Rom. Und alle sehen zu, wie sie das beruflich hinkriegen, tageweise da
zu helfen.
Und das. So, das ist ganz einfach. Wir treffen uns abends zum Beten und mittags machen wir ein Sozialprojekt. Die Gemeinschaft hat das hier in Münster versucht, einen Fuß zu fassen. Das hat nicht funktioniert. Und ich könnte zahllose andere Beispiele nennen. Wir haben hier in Deutschland und ein Phänomen, das ich schwer fassen kann, dass diese Initiativen von unten als massive Konkurrenz zur Pfarrei gesehen werden. Das habe ich selber erlebt. Also wenn man solche Gruppen in der Pfarrei hatte, dass die Pfarrei immer mit Argwohn drauf guckte, was machen die da, kommen die sonntags zur Kirche, machen die beim Pfarrfest mit und so weiter. Also dieses Konkurrenzdenken der Territorialgemeinde zu all diesen Aufbrüchen ist in Deutschland immer noch sehr tief verankert, ist ein massives Problem.
Und das ist in romanischen Ländern anders?
Nein, in romanischen Ländern ist das anders, weil die religiöse Tradition in diesen Ländern ganz anders ist. Die Menschen sind auf eine viel persönlichere, vielleicht auch magischere Weise in Italien religiös. Ja, also ich war gerade noch mit einer Exkursion in Italien. Wir waren da auch in Padua. Wenn Sie das sehen, wie beim heiligen Antonius, die Menschen dahin pilgern und dieses Grab berühren, tief, tief, andächtig dieses Grab berühren, das würde hier in Deutschland kein Mensch machen. Das ist aber romanische Tradition. Man ist dort anders religiös und viel freier religiös, also viel persönlicher, selbst ständiger und hat nicht so diese Idee, das muss alles in der Pfarrei sein. Da findet auch was statt, natürlich, aber die Offenheit, es gibt ganz andere Orte, um religiös zu sein, die nicht schlechter sind als die Pfarrgemeinde, das ist in anderen Ländern deutlich anders.
Wie geht denn der Priester Norbert Köster mit diesem Thema um? Auch Sie ganz persönlich halt, dass man an anderen Orten Sinn sucht und Halt sucht und vielleicht andere Formen, die außerhalb der Amtskirche, auch außerhalb der katholischen Kirche, das ist für Sie, vermute ich jetzt zumindest, akzeptabel, aber dennoch bedauerlich oder wie ordnen Sie das für sich ein?
Nein, für mich sind das eigentlich ganz umgekehrt Ermutigungen. Ich halte gerade einen Modulkurs, so heißt diese Veranstaltung bei uns, über historische Formen der Spiritualität und aktuelle Formen von Spiritualität. Und ich nehme mal nur ein Beispiel. Natürlich haben wir Meditationspraxis bei uns in der Tradition der katholischen Kirche. Gibt es massive Bewegungen, wo sowas geübt wird. Heute machen die Menschen Yoga. Wie viele Menschen gibt es, die Yoga machen? Und ich würde das jetzt gar nicht in irgendeiner Weise gegeneinander setzen, sondern da ist etwas in die Gesellschaft gewandert, hat vielleicht auch Formen aus dem Osten übernommen. Das ist ja in vielen spirituellen Praxen, werden buddhistische Formen übernommen. Aber im Grunde genommen ist ja das etwas, was mal bei uns ganz stark beheimatet war. Warum müssen wir das gegeneinander denken? Also für mich sind Menschen, die Yoga machen, Menschen, die wirklich sagen, ich will einen Raum schaffen in meinem Leben, wo ich zu mir komme, wo ich mich sortiere, wo ich neue Kraft schöpfe. Das ist etwas Urchristliches von der christlichen Praxis. Und das ist für mich wichtig, deshalb mache ich auch solche Veranstaltungen, dass wir das nicht gegeneinander setzen, sondern sagen, da ist eigentlich ein gemeinsamer Strom drin, der nur unterschiedlich vielleicht Ausdrucksformen gefunden hat.
Mhm. Säkularisierung, ich glaube, ich komme jetzt auf ein Thema oder vermute es auf ein Thema zu sprechen, das Ihnen sehr am Herzen liegt, weil Sie, soweit ich richtig informiert bin, auch ein spezielles Projekt dazu verfolgen. Die Säkularisierung in Deutschland hat ja auch zur Folge, dass folgende Frage immer drängender wird. Was machen wir eigentlich mit den Relikten der Kirche? Was machen wir eigentlich mit den Kirchen beispielsweise? Ist das eine berechtigte Frage, der man sich ernsthaft stellen muss? Oder ist das eine etwas alarmistische Frage von mir jetzt nur?
Nein, das ist tatsächlich ein Zentrum meiner Forschungsbemühungen, der Frage nachzugehen, warum haben wir in Deutschland eine so komplexe Kulturerbediskussion? In anderen Ländern ist das deutlich anders. Also Kulturerbethemen sind in Frankreich, England wesentlich klarer, deutlicher, da hat man ein Verhältnis zu seinem Land und British Heritage, das ist etwas, glaube ich, das Gleiche haben wir auch in Frankreich mit dem Kulturerbe, auch bei allen Fragen, die da entstehen. Aber wir in Deutschland haben ein absolut gebrochenes Verhältnis zu unserem Kulturerbe, das hängt mit unserer Geschichte zusammen, aber ganz besonders auch zu unserem christlichen Kulturerbe. Und ich frage mich, woran das eigentlich liegt. Warum gibt es dieses Bedürfnis, sich davon abzugrenzen oder zu sagen, wir dürfen in der Politik dafür gar nichts machen. Ja, also die Dominikanerkirche hier in Münster, dieses ganze Projekt des Richterpendels in dieser Kirche, da könnte ich jetzt lange was zu sagen. Das ist so eine Frage. Was machen wir mit einem solchen Gebäude? Und diese Fragen werden in den nächsten 20 Jahren ganz massiv kommen, weil die Kirche ihre Kirchen gar nicht mehr unterhalten kann. Auf Dauer. Also die Frage, wer repariert das Dach, wird in 20 Jahren ganz massiv sein. Und dann werden wir vor dieser Frage stehen, begreifen Menschen vor Ort dieses Gebäude als ihr Gebäude. Und das Interessante ist, dass wir in Ostdeutschland, in diesem ganz säkularisierten Ostdeutschland ja schon länger eine Bewegung haben, die vielen evangelischen Dorfkirchen zu erhalten. Wir haben Menschen dort, die eigentlich sagen, ich habe im Christentum nicht viel zu tun. Aber die Dorfkirche, das ist unsere Kirche. Die erhalten wir. Und davon sind wir noch meilenweit entfernt, weil unsere Gemeinden diesen Prozess, ihre Kirche als Kulturerbe, als gesellschaftlichen Besitz zu betrachten, gar nicht gehen, sondern die sagen, das ist unser Gottesdienstraum und wenn wir den nicht mehr brauchen, machen wir den zu.
Glauben Sie denn, dass es darauf überhaupt die eine Antwort geben kann? Was machen wir mit den Kirchen? 27 Bistümer, so und so viel Pfarreien und so weiter. Muss da jede Pfarrei ihren eigenen Weg suchen und finden? Oder kann das irgendwann mal von wem auch immer, der Deutschen Bischofskonferenz oder den Bischöfen vorgegeben werden? Oder muss das wirklich an der Basis letztlich entschieden werden?
Ich bin da fest von überzeugt, dass es sich an der Basis entscheidet. Das haben wir in vielen Fällen jetzt schon bei säkularisierten Klöstern. Das könnte ich Rainer als Beispiel nehmen, Kloster Schloss Bendlage. Ja, das ist im Grunde genommen durch einen Verein gerettet worden, dieses ganze Unternehmen. Und ist zwar natürlich jetzt stark auch in kommunaler Mitträgerschaft, aber eigentlich ist das eine Initiative gewesen. Wir wollen als Bürgerschaft dieses Kloster, ehemalige Kloster, dann Schloss, als einen bürgerschaftlichen Ort erhalten. Und das hat funktioniert. Man kann ja die Menschen benennen, die das Ganze auf den Weg gebracht haben. Und das erlebe ich an vielen Orten. Und ich glaube, dass es in den nächsten 20, 30 Jahren an Orten Menschen gibt, die sagen, wir haben eine Idee, was wir mit dieser Kirche machen wollen. Und dafür finden wir auch Leute im Dorf. Aber das kann nur im Dorf entwickelt werden. Das muss subsidiär geschehen, weil man nur im Dorf weiß, wofür könnten wir die Kirche gebrauchen und wer könnte mitmachen.
Jetzt gibt es ja schon sehr viele unterschiedliche Lösungen auch. Es gibt Wohn- und Geschäftshäuser in ehemaligen Kirchen, es gibt Diskotheken, es gibt Verlagshäuser, es gibt Restaurants. Gibt es eine Umwidmung, die Sie aus theologischer oder pastoraler Sicht besonders gelungen finden? Oder würden Sie sagen, nein, da würde ich jetzt kein Ranking aufstellen, das müssen Sie immer selber entscheiden? Oder sagen Sie, naja, so ein Restaurant, irgendwas schmerzt mich an dieser Vorstellung? Oder sind Sie da sehr pragmatisch und sagen, nö?
Da bin ich ganz pragmatisch. Also dieses Restaurant in Bielefeld, das gibt's jetzt seit vielen Jahren und das spielt ja auch mit diesem Namen. Das finde ich jetzt, ein Restaurant ist ein sehr würdiger Ort. Das ist jetzt überhaupt keine Frage. Mir fällt jetzt gerade gar nicht so unbedingt was ein. Also in Rheine gibt's eine Kirche, die ein Fitnessstudio geworden ist. Da hängen sogar noch religiöse Symbole. Die Fenster sind da noch drin, die Konradkirche in Rheine. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, das ist unwürdig oder so, weil da Fitnessgeräte stehen. Ich glaube eher, dass die Frage sein wird, wo sagen Menschen, das ist eine Nutzung, die wir mittragen und deshalb unterstützen wir das Projekt auch. Und das muss vor Ort dann getragen wird.
Sie inventarisieren ja Kunstgegenstände in den Gemeinden des Bistums Münster. Gab es auch aus Ihrer Sicht auch schon besonders überraschende Funde oder sind das alles Dinge, wo Sie sagen, no, das war so oder ähnlich erwartet? Nein.
Also der Hintergrund dieses Projekts ist ja, dass der Kunst- und Kulturbesitz von Vereinen nirgendwo in Datenbanken zugänglich ist. Wir machen also erstmals den Kunstbesitz der Vereine eines Bistums überhaupt für die Forschung zugänglich. Und daher kriege ich jetzt also auch schon lauter Anfragen aus ganz Deutschland zu bestimmten Objekten. Also eine Doktorandin aus München schrieb mir jetzt, ob wir Palmesel im Bistum hätten. Ja, das ist eine mittelalterliche Tradition, dass man einen besonderen Edel für Palmsonntag hat. Ich konnte einmal in der Datenbank nachgucken und die sagen, ja, fragen Sie mal in der und der Verein nach. Das wäre sonst unmöglich gewesen. Und wir erleben eben oft, dass wir, ich denke zum Beispiel an ein kleines Dorf hier, unsere InventarisatorInnen da hinkommen und sagen, ja, was ist denn in der Schublade? Und der Küster oder die Küsterin sagt, da habe ich noch nie reingeguckt. Und dann finden wir da ganz tolle Fahnen aus dem 19. Jahrhundert, die ganz viel Kirchengeschichte erzählen. Wir haben mittelalterliche Skulpturen, Kelche gefunden und auch
Also Sie machen, wenn ich das übersetzen darf, eine Riesenschatzkiste derzeit auf?
Ja, natürlich. Also wir inventarisieren diesen Kunst- und Kulturbesitz. Wir haben jetzt die ersten 100 Kirchen fertig mit etwa 14.000 Datensätzen. Und es werden am Ende 700 Kirchen sein, bei mit etwa 100.000 Datensätzen. Und wir nehmen wirklich nur das, was aus kunsthistorischer Perspektive wirklich erhaltenswert ist.
Und das ist, wenn ich da nachhaken darf, das erste Mal, dass ein Bistum so etwas macht?
Die Inventarisierungen sind kirchliche Vorschrift. Aber die anderen Bistümer haben das bislang alle nur für den internen Gebrauch gemacht und in der Regel in Büchern veröffentlicht. Da muss man dann also lange wälzen, bis man irgendwas findet und überhaupt erstmal drankommen an diese Inventare. Und unsere Idee ist eben, wir hoffen natürlich immer auf die Zustimmung auch der Kirchengemeinden, das in die Deutsche Digitale Bibliothek einspielen zu können, dass man in Zukunft wirklich weiß, welche Bilder eines bestimmten Malers sind irgendwo in einer Kirche. Da gibt es ganz viele Schätze.
Denn das kann man sich in dem ja durch Verwaltung geprägten Deutschland ewig gar nicht vorstellen. Ich zumindest nicht, dass man gesammelt hat, gemacht und getan hat und keiner weiß so richtig, was in den Schubladen liegt und so weiter. Und jetzt gucken die ersten mal nach, was sich denn da so
das
alles auftut.
Das ist ein typisches Phänomen für Deutschland, dass eben die Kirchen das nur für sich machen und ihren eigenen Gebrauch und auch nicht daran denken, ob man das mal der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen könnte. In den Niederlanden sind wir sehr mit dem Schwesterprojekt sozusagen in Kontakt, in Utrecht, im Katharinenkonvent, ist ein staatliches Museum mit dem Auftrag, kirchliches Kulturgut zu inventarisieren, beauftragt worden. Und die haben das schon gemacht in den Niederlanden. Gibt es also eine ganze Datenbank, die allerdings im Moment auch nur intern nutzbar ist. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber die haben das da schon gemacht, im staatlichen Auftrag. Das wäre hier in Deutschland undenkbar.
Ich vermute, dass es aber auch Gegenstände gibt, die überspitz formuliert in jeder zweiten Gemeinde da sind,
genau.
Oder?
Absolut. Also das ist die sogenannte Katalogware. Da haben wir also lange mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genau geguckt. Die wissen das jetzt aus dem FF. Das lassen wir raus. Also was sie in den 60er Jahren bei bestimmten Firmen im Katalog kaufen konnten, das nehmen wir nicht. Das hat man aber sehr schnell heraus, weil die Sachen alle gleich sind. Sie sehen sofort, wo hat eine Künstlerin, wo hat ein Künstler etwas besonders gestaltet. Und das interessiert uns, weil schon viele Kirchengemeinden Einzelstücke haben, die sie also nicht nur jetzt bei den Vasa Sacra, also bei den Gefäßen für den Gottesdienst, sondern auch bei Bildern, Kunstwerken eine große Feinfühligkeit hatten, Sachen in Auftrag zu geben. Und ein letztes, ein großer Schwerpunkt wickelt sich jetzt auch im weiteren Projekt bei uns heraus, sind Glasfenster. Das ist eigentlich das Prekärste, was wir haben. Wir haben Nachkriegskirchen hier, 160 Kirchen, 180 Kirchen, die mit Glasfenstern versehen worden sind und oft hochwertigste Glaskunst haben, die nicht, wenn die Kirchen umfunktioniert werden, irgendwo gelagert werden kann. Es gibt Glasfenster in der Regel, die nicht gelagert werden können. Die gehen kaputt, die werden zerstört. Und deshalb ist ein ganz wichtiges Projekt im Moment, Glasfenster zu digitalisieren und zwar so, dass die 1:1 digitalisiert werden. Da überlegen wir gerade mit auch der ganzen KI, auch der entsprechenden Professur, mit Herrn Risse sind wir im Gespräch. Also wie kann so etwas gehen, dass solche Fenster mit Drohnen, wir haben eine Mitarbeiterin, die jetzt Drohnenflüge macht, eine Studentin aus China, die jetzt für uns in Kirchen geht und Fenster entsprechend aufnimmt und so weiter.
All das, was Sie da machen mit Ihrem Team, das klingt zumindest in meinen Ohren danach, das müsste doch auf alle Bistümer übertragen werden, denn Glasfenster ist ja kein Phänomen, Domain in Westfalen.
Wir bohren da dicke Bretter, aber wir versuchen es. Wir versuchen jetzt dieses Projekt, wir hatten gerade eine erste Tagung dazu und wir versuchen das wirklich in Gang zu bringen und im größeren Stil zu machen, weil es einen großen gesellschaftlichen Bedarf gibt. Übrigens nicht nur bei kirchlichen Gebäuden. Es gibt viele staatliche Gebäude, die restauriert werden und da fliegen alte Glasfenster aus den 50er, 60er Jahren raus.
Ich würde gerne am Schluss noch ein, zwei Dinge von Ihnen wissen in Bezug auf Ihre aktuelle Lehrtätigkeit. Sie waren ja logischerweise selber Student der katholischen Theologie. Heute unterrichten Sie die entsprechenden Studenten. Wenn Sie das mal sehr holzschnittartig sicherlich zusammenfassen würden, wie nehmen Sie heute die Studierendenschaft wahr? Ist da eine andere Stimmung? Haben sich die Curricula auch stark verändert? Gibt es andere Themen, die die Studierenden beschäftigen? Ich weiß, sehr holzschnittartig, aber wie nehmen Sie so Unterschiede, aber auch vielleicht Parallelen oder Gemeinsamkeiten wahr zu Ihrer eigenen Studienzeit?
Wir haben natürlich sinkende Studierendenzahlen, also das ist das, was wir natürlich merken, auch wenn sie bei uns in Münster erstaunlich wenig sich nach unten entwickeln, aber es sind sinkende Zahlen und damit verschieben sich erst einmal die Zusammensetzung der Studierendenschaft. Wir haben eine sehr konstante Größe an Menschen, die Grundschullehramt machen. Das ist bei uns inzwischen die größte Gruppe der Studierenden, das war zu meiner Studienzeit völlig anders. Das heißt, wir sind jetzt sehr dabei, in den Curricula auch diese Gruppe verstärkt mit hineinzunehmen, die sonst eigentlich immer eher, mitgenommen wurde, irgendwie aber oft auch den Eindruck hatte, ja, wir sitzen jetzt in diesen Veranstaltungen mit speziellen theologischen Fragen, die wir in der Grundschule niemals brauchen. Also das ist schon eine erste wichtige Veränderung. Da haben wir konstante Zahlen, aber eben auch sehr, sehr, unterschiedliche Formen überhaupt von Bekanntheit mit Kirche. Das ist jetzt ein zweites. Zu meiner Zeit kamen noch ganz viele aus der kirchlichen Jugendarbeit, die Theologie studierten, die also wirklich Gemeindeleben kannten, die Gottesdienst kannten. Das ist jetzt eher die Ausnahme. Also die haben wir auch. Aber die anderen, die bei uns jetzt Lehramt studieren, also für Gymnasium, auch Sonderpädagogik und den Sek-1-Bereich, sind welche, die sagen, wir hatten guten Rallye-Unterricht. Und das finde ich immer sehr interessant. Die sagen, wir hatten einen Rallye-Unterricht, in dem wir über die zentralen Fragen des Lebens sprechen konnten. Ethische Fragen, Wertfragen, Sinnfragen, das findet in anderen Fächern nicht statt. Das ist nicht die Aufgabe eines Geschichts- oder eines Biologieunterrichts, bioethische Fragen zu besprechen. Aber in einem qualifizierten Religionsunterricht ist das möglich? Und die haben wir als Studierende, die sagen, wow, das war gut und das möchte ich gerne meinen Schülerinnen und Schülern weitergeben. Und dann haben wir ja eben noch die kleine Gruppe, bei uns im Winter haben jetzt knapp 30 angefangen, die das sogenannte Vollstudium machen, die in den pastoralen Dienst wollen. Und das ist eine sehr breite Gruppe. Da gibt's Einzelne, die aus dem linken Spektrum kirchenkritisch unterwegs sind. Wir haben aber auch ganz Konservative, die mit sehr traditionellen Vorstellungen unterwegs sind. Das ist sehr spannend, mit denen zu diskutieren. Und das ist, etwas, was es zu meiner Zeit auch gab, diese Flügel auch im Studium. Aber die große Gruppe derjenigen, die erst einmal nicht aus dem religiösen Kontext kommen und trotzdem Theologie studieren, prägen schon unser Studium auch stark jetzt.
Die vielen Themen, die wir jetzt besprochen haben, der Reformdruck, die Krise der katholischen Kirche, der Missbrauchsskandal, nehmen Sie das so wahr, dass das unter den Studierenden auch so Dauerthemen sind, dass Sie da immer wieder drauf zu sprechen kommen? Oder ist eher die Haltung, mein Gott, wir wollen uns jetzt hier bitteschön aufs Studium konzentrieren, wir wissen um die Themen, aber jetzt lasst uns doch damit mal einmal bitteschön zufrieden. Wir wollen jetzt doch hier mal vernünftig studieren halt.
Es ist tatsächlich eine gewisse Tendenz. Natürlich haben wir noch Studierende, die sich auch sehr abarbeiten an den Reformproblemen der Kirche. Das war aber früher wesentlich stärker. Also, dass wirklich viele sich fragten, wie kann man das noch studieren angesichts der Tatsache, wie die Kirche ist. Das haben wir heute weniger. Die sich auf den Weg machen wollen, wirklich was lernen. Das ist jedenfalls meine Wahrnehmung. Sie wollen befähigt werden, mit der Bibel umzugehen, mit der Kirchengeschichte, mit systematisch-theologischen Fragen, mit philosophischen Fragen. Da ist schon ein großes Interesse dran. Und dieses sich Abarbeiten an der Kirche ist, wenn ich es richtig erlebe, einfach weniger geworden. Da sind die Leute gelassener, vielleicht auch enttäuschter. Aber das ist nicht mehr so massiv, wie es zu meiner Zeit war.
Und letzte Frage, Köster, als Sie damals so, vielleicht versuchen Sie sich mal daran zu erinnern, Ihre Erwartungen, Ihre Hoffnung auf den Priesterberuf. Da hatten Sie ja bestimmte Dinge im Kopf. machen, wenn Sie heute mit angehenden Priestern sprechen, erkennen Sie sich da wieder oder sagen Sie, nein, die ticken ja heute ganz anders?
Ja, das ist eine nicht ganz einfache Frage. Ich glaube, die wenigen, die sich heute noch auf den Weg machen, sind meiner Wahrnehmung nach welche, die tatsächlich dieses Gemeindemodell noch erlebt haben irgendwie und meinen, das sei die Zukunft. Das heißt, da habe ich schon bei manchen die Frage, ist ihnen bewusst, worauf sie sich einlassen und dass das in 20 Jahren noch viel weniger da sein wird, als das heute ist. Ich glaube, die geringen Zahlen auch hängen eben einfach damit zusammen, dass es nur noch ganz wenige gibt, die an dieses Modell glauben und die es eine positive Vorstellung finden, der Pfarrer zu sein und das Sagen zu haben und eine Pfarrei leiten zu können. Es gibt sie aber noch und mit denen sind wir natürlich auch im Gespräch. Aber da würde ich immer sagen, ja, das ist anders. Ich bin nicht mit dieser Vorstellung in die Pfarrei gegangen. Ich kam aus der Jugendarbeit und dieses sozusagen weiterzumachen, was ich da erlebt habe, das war mehr damals so meine Spur.
Also zumindest ging es mir so und ich hoffe Ihnen auch allen. Das war ein sehr interessanter Einblick in die aktuelle Lage in der katholischen Kirche, in den Pfarreien, aber auch hier an der Universität. Die Krise der katholischen Kirche, die fast jeden Tag thematisiert wird, die Säkularisierung, die damit einhergeht. Problem ist offensichtlich, so habe ich es heute von Norbert Köster aufgenommen, auch der schwere Stand, den die deutsche katholische Kirche in Rom hat. Dort gilt sie, der Begriff ist mir durchaus in Erinnerung geblieben von Ihnen, Herr Köster, protestantisch verseucht. Das hatte ich so noch nicht gehört. Auf der anderen Seite erkennen Sie auch Reform und Reformwille, wenn auch nur in homöopathischen Dosen. Die Kirche, zumindest in einigen Vereinen, ist jetzt mittlerweile doch bereit, auf die Menschen zuzugehen und nicht mehr darauf zu warten, dass sie auf die Kirche zukommen. Ihr Appell, und damit möchte ich auch beschließen, den fand ich sehr schön am Schluss, lassen wir doch einfach mal die Kirche im Dorf. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch heute, Norbert Köster.
Ja, auch vielen Dank von meiner Seite. Danke.
Umdenken, der Podcast der Universität Münster.